SWR1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nabila Tassi. Hallo.
Herzlich willkommen an der Grafenbergschule. SWR1 Leute ist auf Tour. Wir freuen uns ganz besonders auf diesen Nachmittag an der Grafenbergschule. Silke Müller ist Bildungsexpertin. Wahrscheinlich ist sie die bekannteste ehemalige Schulleiterin hier im ganzen Land. Sie hat einen Bestseller nach dem anderen geschrieben in den letzten Jahren. Aber bevor sie das gemacht hat, hat sie viele Jahre lang eine Schule in Niedersachsen geleitet im Kreis Oldenburg. Sie ist die erste Digitalbotschafterin des Landes Niedersachsen. Und erhebt, sagen wir es mal so, radikal kritische Befunde für unser Bildungssystem und den Umgang mit unseren Kindern und Jugendlichen, gerade auch wenn es um Digitalkonsum von digitalen Medien und digitale Kompetenz geht. Und ihr aktueller Befund lautet, unser Bildungssystem ist bankrott. Ich sehe keine betretenen Gesichter, in die ich gucke. Wir werden gleich mal sehen, inwiefern wir das mit Leben füllen können, diesen Claim, wie sie das meint. Ihre Kritik reicht tatsächlich hin bis zur Politisierung von Bildung als Spielball auch politischer Interessen. Es geht da um das föderale System und vieles mehr. Und darüber wollen wir sprechen, denn Frau Müller möchte nicht weniger als eine Revolution im Bildungssystem. So, jetzt habe ich aber einiges hier aufgeladen. Jetzt schauen wir mal, wie wir das alles in dem Gespräch hinkriegen. Deswegen jetzt erstmal einen schönen Anfangsapplaus für Silke Müller. Schön, dass sie da ist.
Dankeschön.
Ja, und jetzt sind wir bei SWR1 Leute mit Silke Müller. Das ist toll. Live in Schorndorf in der Grafenbergschule. Frau Müller, Sie beschäftigen sich ja mit dem deutschen Bildungssystem, mit dem digitalen Konsum unserer Kinder und Jugendlicher. Und diese alarmierenden Befunde, von denen ich gerade gesprochen habe, die stellen Sie ja nicht aus der Distanz, sondern auch wirklich mit der eigenen Erfahrung aus der eigenen Praxis. 16 Jahre lang eine Real- und Mittelschule geleitet. Wie häufig denken Sie an diese Zeit noch zurück, wenn Sie jetzt heute radikal analysieren?
Naja, ehrlicherweise jeden Tag, weil ich auch noch jeden Tag Nachrichten aus der oder anderen Schulen bekomme von Kolleginnen und Kollegen, aber auch ganz oft von Schülerinnen und Schülern. Und das Bild wird auch aus der Distanz heraus nicht unbedingt besser. Ich würde eher sagen, sogar noch fundamental vernichtender, wenn ich jetzt aus, man nennt das ja immer so schön die Metaebene, aus der Metaebene auf das gesamtdeutsche Schulsystem schaue. Ja, wenn ich eine Schulnote geben müsste, wäre ich wahrscheinlich nicht mal mehr bei einer 5 im Moment. Und es macht mir große Sorge.
Sie stoßen damit ja auf sehr offene Ohren. Ihre Bücher verkaufen sich wie geschnitten Brot. Und das muss ja irgendwie eine Sehnsucht geben nach dieser Expertise, die Sie mitbringen können. Sind Sie da mal hintergestiegen, warum Ihnen die Leute so gerne zuhören, warum diese Befunde, die Sie da erheben, so gefragt sind? Was ist da los? Also ist da irgendwas Unerledigtes im Raum?
Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass ich nicht mehr tue als eine Zusammenfassung dessen, was an Erkenntnissen da ist. Denn das, was ich schreibe, auch jetzt im aktuellen Buch, Sie spielen an auf Schule gegen Kinder, der Titel ist ja auch nicht zufällig gewählt, ist ja eigentlich in vielen Punkten nichts Neues. Wenn ich von einer charmanten Ruinenverwaltung spreche und sage, dieses Schulsystem gleicht einer Ruinenverwaltung, weil wir in einem System arbeiten und es ist vielen, glaube ich, gar nicht klar, dass ungefähr 150, 200 Jahre alt ist in der Grundstruktur und nie so wirklich verändert und reformiert wurde, obwohl sich die Welt und Gesellschaft verändert hat, dann ist das ja nur ein Befund. Und ich versuche, das zusammenzufassen und dann natürlich auch Lösungen zu geben. Und ich höre oft den Satz, endlich sagt es mal einer öffentlich, endlich sagt es mal jemand laut. Und möglicherweise ist genau das, was Sie beschrieben haben, dass es gelesen wird, dass darüber gesprochen wird, A, der richtige Zeitpunkt, weil es wirklich nicht mehr geht. Und B, vielleicht die Möglichkeit, einfach es in die Öffentlichkeit zu bringen und deswegen sich dort wiederzufinden.
Warum sind Sie eigentlich aus der Praxis rausgegangen? Also Sie haben ja sehr, sehr jung schon angefangen, eine Schule zu leiten und Sie haben dort an Ihrer Schule ja auch einiges gemacht. Also haben Sie das Gefühl, Sie können hier, wo Sie jetzt sind, mehr bewirken?
Ich glaube, ich kann umfassender wirken und ich hätte diese Schule, also ich habe ganz oft gesagt, boah, ich würde nie eine andere Schule leiten wollen. Ich war verliebt in meine Schule und hätte mir den Namen am liebsten tätowiert, so ungefähr. Und bin auch ganz toll, wir hatten 900 Schülerinnen und Schüler verabschiedet worden im letzten Sommer, wo alle Spalier standen. Das heißt, es war eine super Stimmung. Mhm. Das war ganz toll und es fiel mir unglaublich schwer. Allerdings habe ich für ein System kämpfen können, in der meisten Zeit für mein System, dort im Landkreis Oldenburg. Ich habe schon darüber hinaus versucht, auch bundesweit meine Stimme erheben zu dürfen, aber es war der richtige Zeitpunkt zu sagen, es ist jetzt so Profunde erwiesen, dass es so nicht weitergehen kann, dass man von außen vielleicht mehr Stimmung braucht, dass man mehr Befunde braucht. Und ich habe das Gefühl, dass ich eben durch die Zeit, die ich jetzt gewonnen habe, auch genau das wahrnehmen kann und für das Schulsystem mich einsetzen kann, für die Veränderung.
Wir fragen mal den hiesigen Schulleiter, den Herrn Bay. Haben Sie Ihr Mikrofon noch oder sonst kriegen Sie gleich wieder eins? Erstens mal, haben Sie auch schon über das Tattoo nachgedacht?
Nein, ich habe über das Tattoo tatsächlich noch nicht nachgedacht.
Sollten Sie mal tun. Ja, vielleicht kriegen wir Prozente. Ich meine, Schulen haben Sie Ihren so zusammen.
Haben Sie hiermit inspiriert? Und die andere Frage wäre, würden Sie jetzt in diese Befunde, die wir jetzt erstmal so angerissen haben von Frau Müller, und ich bin sicher, Sie haben die Bücher vielleicht auch gelesen, würden Sie sich da einkaufen? Würden Sie zustimmen?
Also zum großen Teil kann man sicherlich Aspekte daraus mitnehmen. Ich denke aber, dass es sehr Unterschiede gibt, auch im Bereich, ich sage jetzt mal, der geografischen Lage, sicherlich auch im Bereich, wie sind die Kommunen ausgestattet, wie sind die Lehrkörper verortet, wie sind die ausgebildet, wie passt auch das Framing in der Gesamtschule, also wie sind die Peergroups in der Schule. Ich glaube, das sind ganz vielfältige Aspekte, die man diskutieren muss, aber die Richtung finde ich absolut richtig.
Und das ist genau der Punkt, der mir ja so wichtig ist. Denn ich würde auch die Schule, die ich geleitet habe, nicht in diese Ruinenverwaltung einordnen, sondern sie war eine Preisträgerschule, wir haben sie entwickelt, digitaler Vorreiter und so weiter. All das, was ich eigentlich von allen Schulen erwarten würde. Und genau das, was Sie gerade aufgezählt haben, sind ja Faktoren, von denen plötzlich gute Bildung abhängt. Die regionale Lage, die Infrastruktur, die Motivation der Menschen. Und wir haben keine Standards in diesem Land gesetzt. Und es darf ja aus meiner Sicht nicht davon abhängen, wo ein Kind geboren ist, in welchen Verhältnissen es groß wird, ob es eben gute, fortschrittliche oder eben rückwärtsgewandte, ruinenverwaltete Pädagogik erfährt.
SWR1-Leute mit Silke Müller, Bildungsexpertin, die dem Bildungssystem in Deutschland schlechte Noten ausstellt. Deswegen frage ich jetzt mal durch die Hintertür, was läuft denn aus Ihrer Sicht gut im Bildungssystem in Deutschland? Weil wenn Sie sich der 6 nähern, dann dürfte die Antwort ja relativ kurz ausfallen.
Gut läuft, dass wir junge Menschen im System haben, insbesondere Schülerinnen und Schüler, die im Moment auch sehr laut ihre Stimme erheben und nach Partizipation fordern. Also die wirklich sagen, hey, nehmt uns mal mit, nehmt mal unsere Welt wahr, lasst uns mal mitbestimmen und gebt uns vor allen Dingen eine Stimme. Und das nehme ich schon wahr, auch wenn ich jetzt derzeit auf Veranstaltungen bin und mit Schülersprecherinnen und Schülersprecher, aber auch Schülerinnen und Schüler aus den unteren Jahrgängen spreche, die sagen, ja, wir wollen gerne mitgestalten. Das nehme ich als positiv wahr. Ich nehme als positiv wahr, dass wir super viele engagierte Lehrkräfte haben, die auch den digitalen Wandel mit unterstützen wollen, die ganz viel über das eigene Maß hinaus arbeiten und Schulleitungen, die das unterstützen. Ich nehme aber das Korsett, sprich die Bürokratie, die Schulpolitik und so weiter, eben nicht als positiv wahr.
Nehmen wir mal die Fakten vielleicht auf den Tisch, was kritisiert wird. Gibt es ja konkrete Zahlen. Ich meine, wir brauchen ja nur seit Jahren die PISA-Studien abzuwarten. Da haben wir ja schon immer Bange, wenn die dann wieder kommen. Die nächste steht jetzt, glaube ich, für Ende des Jahres fertiggestellt. Dann Anfang 27 wird die publiziert. Da wird man sehen, wie die Leistungen sind. Können Sie mal so ein paar zentrale Fakten auf den Tisch bringen, wo Sie sagen, an der Stelle sind wir wirklich nicht gut. Da müssen wir als allererstes ran.
Naja, es geht ja alleine darum, wenn man überlegt, dass ein Viertel der Grundschülerinnen und Grundschüler, die Schule verlassen, nicht richtig lesen können, dass ebenso viele Neuntklässlerinnen und Neuntklässler, die wirklich Grundfertigkeiten in Mathematik nicht beherrschen. Es geht für mich aber auch um einen sozial-ethischen Aspekt. Wenn erhoben wird, dass im Grunde genommen ein Viertel aller Schülerinnen und Schüler Auffälligkeiten zeigen im Unterricht, psychosoziale Auffälligkeiten. Wenn ebenso viele Schülerinnen und Schüler sagen, ich fühle mich nicht wohl, ich fühle mich nicht gemocht, das sind ja keine Zahlen, die ich mir ausdenke, sondern die aus unterschiedlichen Studien heraus erhoben werden, dann sind das alarmierende Zahlen, sowohl den Leistungsstand betreffen, als auch die mentale Befasstheit und Gesundheit betreffen. Und wenn man beides zusammenbringt, dann müssen wir doch wach werden und sagen, dann funktioniert doch scheinbar nicht mehr was. Denn wenn der Motor eines Autos eben auch nur rüttelt und irgendwann versagt, fährt man es ja auch nicht weiter, weil es gar nicht mehr geht. Man kann es nicht mehr fahren. Und so ähnlich empfinde ich unser System im Moment.
Verbrennermotor hat 2000 Teile. Wir könnten auch einen Elektromotor nehmen, der hat nur ein Zehntel der Teile, aber trotzdem ist es ja so, das ist ein komplexes Gefüge. So wird es ja auch mit dem Bildungssystem sein. Also woran liegt es am Ende des Tages? Gibt es da so 2, 3 Dinge, an denen man das festmachen kann, wo so die großen Linien entlanglaufen? Es wird wahrscheinlich eine Gemengelage aus sehr, sehr vielen unterschiedlichen Faktoren sein.
Natürlich ist das Bildungssystem extremst komplex. Selbstverständlich. Wenn man jetzt per Knopfdruck und per Zauberstab etwas verändern könnte, wäre es wunderbar. Allerdings gibt es aus meiner Sicht recht notwendige und einfache Stellschrauben, die vieles erleichtern würden. Und Sie haben es schon angeteasert, es geht mir auch um den Bildungsföderalismus beispielsweise. Jetzt darf man das nicht falsch verstehen. Ich bin ein total demokratischer Mensch und ich verstehe den Wert des Föderalismus. Um Gottes Willen möchte ich keine zentrale Machtübergabe an Einzelpersonen. Aber es kann doch nicht sein, dass, und das ist auch vielen, insbesondere Schülerinnen und Schülern, aber auch Erwachsenen nicht klar, dass wir zum Beispiel 16 verschiedene Richtlinien im Umgang mit KI im Bildungssystem haben in unserem Land. Das heißt, in Baden-Württemberg wird möglicherweise mit KI ganz anders umgegangen als in Niedersachsen, als in Hamburg, als in Bayern. Dann sind die Schulformen nicht gleich. Wir haben übrigens 180 verschiedene Namen und Schulformen, die in unserem Land Bestand haben. Und wenn ich über diesen Bildungsföderalismus nachdenke, dann geht es mir nicht darum zu sagen, boah, schaltet alles gleich, um Gottes Willen, alleine der Begriff macht mir ja schon Angst, sondern es geht mir darum, Standards zu setzen und zu sagen, Bildung ist doch die wichtigste Ressource. Wir buddeln keine seltenen Erden aus, sondern wenn wir an den volkswirtschaftlichen Fortbestand denken, brauchen wir Bildung. Und dann bedeutet das auch, dass wir das so wichtig nehmen müssen, dass wir einen Staatsvertrag bräuchten für Bildung, ähnlich wie Energie, wie Sicherheit, wo wirklich diese Standards, wie wird gelernt, was sind die Inhalte, die junge Menschen brauchen, um auf die Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft vorbereitet zu sein. Und wenn wir daran drehen würden, dann würden wir, glaube ich, schneller vorankommen. Bedeutet aber auch, dass wir in Machtgefüge eingreifen. Und ich glaube, da, wo Menschen sehr empfindlich sind, ist, wenn man ihnen Macht nimmt und Positionen streicht. Wäre übrigens auch günstiger für unser Land, wenn wir gar nicht mehr 16 so große Ministerien beschäftigen
müssen. Die Länder halten in der Tat fest am föderalen Bildungssystem, was da drinstehen soll in dem Bildungsstaatsvertrag. Diskutieren Sie gerne mit uns, grätschen Sie rein, stellen Sie Ihre Fragen. Sie haben nur diese eine Chance, einmalig mit Silke Müller zu reden. Und wenn Sie das nicht machen, dann mache ich das gerne allein. Bitteschön.
Ja, hallo. Ich hätte eine Frage. Sie sagen, das deutsche Bildungssystem ist bankrott und die föderalistische Struktur ist nicht geeignet, ein gutes Bildungssystem hervorzubringen. Jetzt frage ich mal etwas provokativ oder provokant. Warum gucken dann die Franzosen auf unser Bildungssystem, schaffen bei denen das zentrale Bildungssystem ab, wollen die Ganztagsschule abschaffen, bei uns will man sie einführen und so weiter? Warum kommen viele Lehrende aus anderen Ländern zu uns, um zum Beispiel die hervorragende duale Ausbildung, wir sind ja hier eine Berufsschule, zu kopieren, zu gucken, wie macht ihr das, dass ihr in 3,5 Jahren absolut hervorragende Fachkräfte hervorbringt? Werden auch, sag ich mal, die Zusammensetzung der Schülerschaft, wird es berücksichtigt? In Stuttgart sind 60-70% aller über 16-Jährigen haben Migrationshintergrund. Selbstverständlich haben diese jungen Menschen zum Teil Startschwierigkeiten in der Schule. Berühmtes Beispiel Finnland, die haben natürlich ganz andere Migrationshintergründe und so weiter. Da würde mich mal gern Ihre Meinung dazu interessieren.
Also grundsätzlich fange ich mal an mit dem dualen Berufsausbildungssystem. Und ich glaube, dass wir da wirklich Vorreiter sind, insbesondere was die duale Berufsausbildung und unser Berufsschulsystem angeht. Alleine schon, was die Autonomie einer Berufsschule angeht, da sind wir uns da ziemlich gleich. Das ist in Niedersachsen ähnlich. Ich glaube, in Baden-Württemberg hat ein Schulleiter auch mehr Verfügungsmöglichkeiten als ein Regelschulleiter. Jetzt sagen Sie, viele gucken auf uns. Das sind Einzelwahrnehmungen. Ich glaube, wir alle gucken nach Estland und Kanada zum Teil und nach Singapur im Moment. Das sind auch die großen Bildungseinrichtungen, die großen sozusagen Stiftungen und so weiter, die dort hinschauen, die übrigens auch föderal organisiert sind, was die Länder angeht. Singapur mal kurz ausgenommen als Stadtstaat. Aber genau diese Länder haben das gemacht, was ich sage. Sie haben einen Vertrag, nicht Staatsvertrag geschlossen, aber sie haben Standards geschlossen. Das heißt, sie sagen, okay, Bildung kann regionale Unterschiede haben. Davon weiche ich auch nicht ab. Ich möchte ja den Föderalismus als solches nicht aufweichen. Aber wir versuchen, gleiche Standards und übrigens eine gleiche Datenerhebung für Schülerinnen und Schüler sicherzustellen. Da sind wir wahnsinnig schlecht drin, was Daten angeht und Datenanalyse, obwohl wir alle Werkzeuge dafür auf dem Tisch hätten. Und natürlich haben viele, viele andere Länder, die auch ihr Bildungssystem seit langen, langen, langen Jahren nicht reformiert haben, ähnliche Probleme. Und dann guckt man mal nach da und sucht sich das Beste raus und nach da das Beste raus. Das kann ich sogar nachvollziehen. Allerdings erschrecken die Zahlen zunehmend auch das europäische Umland. Ich habe vor kurzem mit einem Bildungspolitiker aus Österreich gesprochen, der nur sagte, was ist denn bei euch los? Wirtschaft läuft nicht mehr und Bildung jetzt auch nicht. Ist ja eine Katastrophe. Also es gibt eben auch den anderen Blick. Sie sprechen aber wirklich sehr zentrale Themen an und Sie haben zum Beispiel Migration angesprochen. Das leitet wunderbar über dazu, warum ich auch warne, wenn wir föderal weitermachen, was unsere politische Entwicklung angeht. Ich gehe mal auf das Bundesland, wir haben gerade kurz in der Pause darüber gesprochen, Sachsen-Anhalt. Wir alle wissen, welche Zahlen die AfD, und ich benenne es auch sehr klar, dort hervorbringt. Ich habe mich in den letzten Tagen sehr intensiv mit dem Parteiprogramm der AfD in Sachsen-Anhalt und mit dem Parteiprogramm, was Bildung angeht, auseinandergesetzt. Da wird ihnen schlecht. Wenn es um Migration geht, dann ist eine klare Aussage: Flüchtlinge, Flüchtlingskinder, raus aus deutschen Klassen. Extraklassen, damit sie in irgendeiner Form natürlich ein bisschen Bildung erfahren dürfen, aber bitte auch nur unterrichtet von Flüchtlingslehrkräften. Das ist das eine. Keine Möglichkeit mehr an der Teilnahme im Regelunterricht. Es wird davon gesprochen, dass die Schulpflicht eigentlich ausgehebelt wird, dass man sagt, das ist ein Angebot. Aber Homeschooling, also sprich die Eltern unterrichten, das ist unser Angebot. Es wird davon gesprochen, dass vor jeder Festlichkeit, so wie heute zusammensitzen, die Nationalhymne gesungen wird und die Flagge gehisst wird. Es wird davon gesprochen, dass inklusive Kinder kein Bestandteil mehr in Klassen sein dürfen. Und ich könnte das so weiterfahren. Und es wird in der Präambel darüber gesprochen, dass pädagogische Arbeit in Schulen nichts zu tun hat. Es geht um Wissensvermittlung. Dann wissen wir, wo wir stehen. Und wenn wir diese politische Entwicklung weiter beobachten und dort übrigens auch die Zentrale für politische Bildung, Bundeszentrale für politische Bildung sofort eingestellt werden sollte, Programme wie Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage eingestellt wird, dann müssen wir gucken, welche Hebel haben wir, um unser Land wieder in eine gute Richtung, was Bildung bringt, zu bringen. Und da ist ein Hebel zu sagen, Bildung muss unangreifbar sein, muss raus aus politischer Legislatur. Das kommt nämlich nochmal dazu, dass wir nicht alle 4-5 Jahre jemand anders haben, der eine andere Parteifarbe eben über das Bildungssystem bestimmt. Und wir brauchen diese unangreifbaren Standards, die auch nicht politisch bestimmt, sondern wissenschaftlich, juristisch, Zukunftsforschung und so weiter unterliegen, um hier sauber arbeiten zu können.
Ich hake mal an der Stelle einmal nach, weil Sie jetzt das AfD-Programm in Sachsen-Anhalt hergenommen haben, als eines, das Sie, glaube ich, jetzt besonders wenig sinnvoll finden im Umgang mit Migrationshintergrund.
Ich finde es sogar gefährdend.
Gefährdend. Ja. Wie wäre denn der richtige Umgang? Weil das würde, glaube ich, Ihre Frage auch nochmal aufgreifen. Also ist da sozusagen so normal wie möglich, so integrativ wie möglich der beste Weg?
Ich glaube schon, dass wir uns Gedanken machen müssen, ob unsere Förder- und Forderstrukturen passen. Ich glaube, dass wir zu wenig Talentförderung haben an vielen Schulen. Ich glaube, dass wir sehr viel Energie, was auch richtig ist, in Inklusion setzen, aber das nicht passgenau machen. Also es bringt natürlich nichts, wenn ich als Kind mit Förderbedarf vielleicht einen Lehrer habe, der 2-3 Mal in der Woche für 2-3 Stunden zusätzlich zu mir kommt und neben mir sitzt. Das ist so ein bisschen... Es hört sich gut an, dass man Unterstützung gibt, aber die ist gar nicht da. Das heißt, dieses Thema ist extra zu behandeln, dass wir gucken müssen, wie geben wir Unterstützungsleistungen? Wie bekommen diese Kinder wirkliche Unterstützung? Ich halte es für falsch. Niedersachsen hat zum Beispiel die Förderschule Lernen abgewickelt. Und ich glaube, es wäre richtig, Kindern das Angebot zu machen, in einem kleinen Kontext zu lernen, aber dann in die Regelschule gehen zu können. Ich glaube, wir müssen die Themen wirklich anders betrachten, aber eben nicht politisch, sondern sehr wissenschaftlich, sehr strategisch und auf diese Empfehlungen hören. Das heißt, ja, Bausteine herausnehmen und zu sehen, wie setze ich das ganze Puzzle neu zusammen, ist extrem wichtig.
Ich habe mich nur gerade gefragt, das, was Sie da ansprechen, das braucht ja Ressourcen. Ne? Haben wir die Ressourcen, beziehungsweise haben wir eine realistische Chance, diese Ressourcen zu mobilisieren? Also, weil man kann sich ja vieles auf ein Konzept malen. Die Frage ist, ob es realistisch umsetzbar ist.
Wenn man manche Fragen unbeantwortet lässt, wäre auch vieles gesagt. Aber natürlich haben wir die Ressourcen derzeit nicht. Und das hängt wiederum mit Geld zusammen. Das heißt, ich brauche ja Unmengen mehr, und zwar mehr als nur Lehrkräftepersonal an Schulen. Ich brauche deutlich mehr Schulsozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter. Ich brauche Menschen, insbesondere wenn es um den Digitalbereich geht, die sich echt auskennen. Das heißt, ich brauche Spezialistinnen und Spezialisten. Ich brauche Fachinformatiker für Systemintegration, wenn es um die Administration von digitalen Geräten geht und so weiter. Das heißt, wenn wir nicht ernst nehmen, dass Bildung unfassbar viel Geld kosten wird und mit mir nur mit Programm, Startchancenprogramm nur als Stichwort genannt, das anfängt und aufhört. Wenn wir nicht verstehen, dass wir da richtig, richtig viel Kohle reinpumpen müssen, dann wird genau diese Frage eben unbeantwortet bleiben.
Wir sind weiter bei SWR1, Leute mit Bildungsexpertin Silke Müller, und müssen, glaube ich, noch ein bisschen über das föderale Bildungssystem sprechen. Da kommen wir vielleicht gleich mal nach Baden-Württemberg. Wir haben einen neuen Kultusminister. Andreas Jung heißt er. Das war eine Überraschung, dass der gekommen ist. Eigentlich ja ein Schwergewicht der Bundes-CDU, steht für Klimapolitik, stammt aber aus dem Land und muss jetzt die Pläne umsetzen, die im Koalitionsvertrag stehen, und die werfe ich Ihnen jetzt einfach mal so hin zum Kommentieren. Das letzte Kita-Jahr soll ja verbindlich und kostenfrei werden.
Haben Sie hier das ganze Geld dafür, dass es kostenfrei wird?
Also der gesamte Koalitionsvertrag steht unter einem sogenannten Finanzierungsvorbehalt. Es liegt daran, dass natürlich Geld fehlt, auch in der Landeskasse in Baden-Württemberg. Das heißt, alle Vorhaben sind daran geknüpft, dass das Geld auch wirklich da ist. Aber der Plan steht.
Ich finde, dass dass verbindlich in die Kita gegangen wird, finde ich wichtig, um Kinder in die Sozialisation zu bringen, um sie sozusagen in die Persönlichkeitsentwicklung zu bringen und auch da ein bisschen die Freiwilligkeit auch schon in Vorbereitung auf das Schulsystem auszulösen, finde ich richtig. Aber schwierig finde ich immer gerade, dass mit Kostenfreiheit geworben wird und die nicht darstellbar ist, möglicherweise. Ich glaube, wir müssen mit Bürgerinnen und Bürgern sehr ehrlich umgehen. Und wir dürfen keine Augenwischerei mehr machen, nur weil gerade mal Wahlkampf war oder Wahlkampf ist, sondern es wird Zeit, dass wir Dinge benennen. Und wenn man sagt, okay, es wird nicht komplett kostenfrei gehen, aber wir werden Unterstützungsprogramme finden, fände ich diese Aussage fairer und wichtiger, als mit Kostenfreiheit nur zu werben. Mhm.
Aber Sie haben doch gerade gesagt, man muss viel Geld reinstecken
ins System. Ja, eben. Aber also alle.
Lehrkräftemangel, das ist ein Riesenthema in Baden-Württemberg, haben wir jahrelang darüber diskutiert. Auch die Tatsache, dass Referendarinnen, Referendare am Ende ihres Referendariats in den Sommerferien hier arbeitslos werden. Weiß nicht, wie das in Niedersachsen zum Beispiel ist. Da können wir gleich mal Unterschiede aufmachen. Ist das wirklich ein Kriterium auch für die, die es Ref machen, sich für oder gegen den Beruf zu entscheiden?
Dass sie sozusagen die Sicherheit haben? Ja,
beziehungsweise Sicherheit während der Sommerferien.
Das kann ich schlecht beantworten, ob das wirklich ein Kriterium ist, diesen Beruf deswegen zu wählen, weil ich das dann zur Not überbrücken müsste. Auf der anderen Seite weiß ich nach einer Berufsausbildung, wenn ich keine Übernahmegarantie habe, auch nicht, ob ich direkt im Anschluss in einen Berufsweg einsteigen kann. Mindestens ist der Weg aber gekoppelt daran, gerade in Zeiten von Lehrermangel, dass man auch sagen muss, stellt die Leute jetzt endlich ein, damit sie auch schon für die Schule innerhalb der unterrichtsfreien Zeit, das sind ja für die Lehrkräfte theoretisch eben keine Ferien, anfangen können, arbeiten können, versichert sind. All das gehört ja dazu. Das heißt, wenn ich meinen Job anfangen möchte vor dem 1.8., was offizielles Einstellungsdatum wäre, ist in Niedersachsen übrigens ähnlich organisiert, dann bräuchte man ja diese Sicherheit. Und insofern ist das einfach nur Geldsparmodell, was genau dazu nicht passt. Auch da gehört Geld rein.
Horch mir mal rein ins Auditorium der Grafenbergschule. Da kann der Schulleiter herbei vielleicht mal selber was zu sagen. Wie ist denn gelebte Praxis bei Ihnen?
Ja, es ist tatsächlich so, dass eben da Baden-Württemberg mit als letztes die Sommerferien hat, gehen einige, insbesondere in den Grenzgebieten, in andere Bundesländer.
Ja, glaube ich.
Und das muss man tatsächlich benennen. Und das ist dann schon ein Einstellungskriterium für junge Leute, die dann sagen, naja, dort bekomme ich dann gleich mein Geld und kann dort die Stelle antreten. Und in Baden-Württemberg muss ich eben die 1,5 Monate drauf verzichten. Und auf der anderen Seite ist es eben auch aus meiner Sicht eine Wertschätzung gegenüber den jungen Kolleginnen und Kollegen, weil das Referendariat wirklich eine Knochenarbeit ist. Für jeden jungen Menschen, Berufseinsteiger, ist es wirklich dann auch ein Stück weit für den, vom Arbeitgeber her aus meiner Sicht eine Wertschätzung für den Beruf zu sagen, jawohl, du hast es erfolgreich geschafft, du hast eine Anschlussbeschäftigung und dann bitte bereite dich gut vor auf deine Aufgaben, die nach den Sommerferien warten. Und du bekommst eben dann auch diese Zeit bezahlt.
Und man kann jeden verstehen, der deswegen dann eben abwandert und sagt dann eben nicht hier.
Exakt, ja. Genau.
Ich werfe mal ein paar Pros rein für die föderale Regelung auf Landesebene. Zum Beispiel die Bildungsvielfalt, ist die nicht wichtig? Also brauchen wir wirklich so ein Zentralkomitee? Ich bin jetzt mal ein bisschen spitz.
Die Bildungsvielfalt.
In Berlin, das uns vorgibt, was wir auszubilden haben. Wir haben ja schließlich auch regionale Unterschiede. Wir haben Dialekte, Dinge, die ja auch fördernswert sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel an unseren Ex- bis vor kurzem Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann denke, der hat sich sehr stark für die Dialektsprache eingesetzt.
Also Bildungsvielfalt hat für mich nichts mit den föderalen Grenzen zu tun. Denn übrigens könnten die auch in Stuttgart sitzen, müssten nicht in Berlin sitzen, so ein Gremium. Und wenn ich von einem Expertengremium spreche, was ja quasi politische Legislatur ersetzen oder politische Machtgefüge ersetzen sollte, dann spreche ich ja davon, dass da Praktiker drin sind, dass wirklich Bildungswissenschaftler dabei sind, Juristen, Zukunftsforscher, junge Leute übrigens selber, die natürlich diese unterschiedlichen Bildungsvielfaltskriterien beachten müssen. Es sagt ja keiner, dass nur noch unser niedersächsisches Hochdeutsch jetzt sozusagen das wirklich Nonplusultra ist. Übrigens führen wir in einigen Bereichen gerade Niederdeutsch ein, also Plattdeutsch als zweite mögliche Fremdsprache, gibt es die ersten Versuche.
Tatsächlich auch in Gefahr.
Und sowas schließt ja keiner aus. Das heißt, ich möchte ja gar nicht, dass wir regionale Unterschiede gleich machen, um Gottes Willen, sondern ich glaube nur, mir geht es um Grundstrukturen. Und darunter kann sich alles Regionale, auch in regionalen Ämtern, in regionalen Verfügbarkeiten wunderbar untergliedern.
SWR1-Leute mit Silke Müller und ich sehe jetzt hier hinten eine Hand und noch mehr freut mich, dass es eine junge Hand ist. In dem Fall darfst du dich gerne mal kurz vorstellen und deine Frage stellen.
Also ich bin Tobias, ich bin auch hier Schüler an der Grafenberg-Schule auf dem Technischen Gymnasium. Und Sie hatten ja vorher erwähnt, dass eine zu starke Trennung, sage ich mal, an Schulen zu schlecht ist, was ich auch verstehe und wo ich mitgehe. Aber was halten Sie generell von Gemeinschaftsschulen an sich, also von dem System?
Ich kenne die Gemeinschaftsschulen in Baden-Württemberg tatsächlich ganz gut. Und wir sind mit der Waldschule Hatten, hieß meine Schule, immer partnerschaftlich verbunden gewesen mit der Ernst-Reuter-Schule in Karlsruhe, was ja eben auch eine Gemeinschaftsschule ist. Und das Schulsystem, das ich geleitet habe, heißt übrigens tatsächlich in Niedersachsen gar nicht mehr Real- und Mittelschule, sondern Oberschule. Da geht schon los, dass alle Schulen einen unterschiedlichen Namen haben. Ist ähnlich organisiert. Da gehen alle, also wir kriegen die Kinder ab Klasse 5 und bis Klasse 7 sind sie erstmal alle gemeinsam und nicht unterteilt, ob Hauptschule oder Realschule, sondern sie können sich entwickeln und danach wird differenziert irgendwann in den wieder dann Hauptschulzweig bzw. Praxiszweig, heißt es dann bei uns in Niedersachsen, und den Realschulzweig. Und das Gemeinschaftsschulsystem ermöglicht ja eben auch, dass wir länger zusammenarbeiten und dass wir unterschiedlich fördern und fordern können. Das darf nicht zu einer Restschule verkommen. Das ist ein bisschen das Problem, dass man immer sagt, naja, wenn es mit dem Gymnasium nicht geklappt hat, dann geht es auf eine Gemeinschaftsschule und da ist die Förderung bzw. die Unterstützung teilweise nicht so groß. Ich habe das Gefühl, dass in Baden-Württemberg die Gemeinschaftsschulen keinen guten Ruf nach außen haben, wenngleich sie nach innen gute Arbeit leisten. Und das macht mir ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich diesen Gedanken, Kinder länger zusammen zu unterrichten, früher hieß es bei uns in Niedersachsen mal Orientierungsstufe, gab es das hier auch sowas? Nee. Dass man sozusagen sich wirklich erstmal in der Schule angekommen fühlt und sagt, ich weiß ich doch nicht, ob ich jetzt eine Mathe-Stärke oder Mathe-Schwäche oder irgendwas habe. Das halte ich für sinnvoll. Ich halte auch das für sinnvoll für mehr Kooperation. Ich glaube, dass es manchmal mit Außenwirkung zu tun hat und natürlich auch Ressourcen, die dann, und da sind wir wieder bei der politischen Struktur, Geldressourcen, Personalressourcen genau in diese Schulen gegeben werden. Und das hielte ich für wichtig. Das ist die Basis.
Ich frage mal kurz Frau Müller. Ich habe ja
übrigens kriegt er den Fächer, ne? Das ist schon klar.
Der wird verlost.
Ach so. Ja,
aber eine reelle Chance besteht.
Ach so.
Machen wir gleich nach der Sendung. Frau Müller, ich zeig, frag nochmal nach, weil ich habe neulich eins auf die Finger gekriegt, weil ich den Begriff Gemeinschaftsschule und Gesamtschule in einen Topf geworfen habe. Und das scheinen ja zwei unterschiedliche Dinge zu sein. Also es ist ja schon innerhalb eines Bundeslandes schwierig, die Schultypen, wenn man jetzt nicht mehr hingeht und niemanden hat, der hingeht, dann noch auseinanderzuhalten. Was ist denn da jetzt der Unterschied?
Tja, da könnten wir, also wir müssten jetzt wieder sehr lange diskutieren, ja, okay. Aber es geht um die Grundfrage, das genau, was Sie ansprechen. Es gibt die integrierte Gesamtschule, es gibt eine kooperierende Gesamtschule oder integrative Gesamtschule, kooperative Gesamtschule, es gibt die Gemeinschaftsschule. Ich weiß gar nicht, ob das in Baden-Württemberg auch so ist, dass die Gesamtschulen noch so art unterschieden werden. Bei uns gibt es das. Dann gibt es sozusagen die Mittelschulen, okay. Die Realschulen, die Hauptschulen. Wir können das jetzt weiterspielen, ja, ja. Okay, aber also es geht ja sozusagen darum, dass man überhaupt nicht mehr versteht, welche Schule wie arbeitet. Ja,
also eine Kakophonie der Schulen sozusagen.
Ah, diesen Begriff, darf ich den übernehmen? Der ist super.
Gerne, der ist auch legitim. Also hat auch nichts mit dem zu tun, was manche jetzt vielleicht glauben. Was würde denn rauskommen? Also wenn wir jetzt Ihren Bildungsstaatsvertrag nehmen, den Sie ja anbieten sozusagen, ja, als Lösungsvorschlag, der bundesweit verbindliche Kernkompetenzen erstmal festlegt. Das heißt, föderales System weg. Aber welche Schulen bleiben denn dann zum Beispiel noch übrig?
Nee, ich glaube schon, dass wir dann, also ich würde mich jetzt davor verwahren, einen Begriff zu nehmen, der schon verwendet wird. Ob es jetzt eine Gemeinschaftsschule passt übrigens eigentlich gut, eine Schule für alle ist, so muss es ja laufen, aber ich brauche tatsächlich auch eine Abstufung im Bildungssystem, dass ich sage, okay, die Kinder, die mehr Unterstützung brauchen, brauchen eine Schulform, die Kinder, die wirklich jetzt im Moment das Abitur machen möchten und in die Studierfähigkeit brauchen, brauchen eine andere Unterstützungsform, aber es geht mir auch darum, dass wir vieles in Frage stellen, wie beispielsweise die Abschlüsse. Ne? Es werde dann kein Hauptschulabschluss, kein Realschulabschluss und so weiter mehr geben, sondern eher Profilierungen, die mir zeigen, gehe ich aber in die duale Berufsausbildung, gehe ich ins Studium und so weiter. Wenn Sie danach fragen, welche Systeme es gibt, muss aufgeräumt werden. Das heißt, wir brauchen tatsächlich ein System, wo man sagt, Schule ist Schule und diese Schule ist für mein Kind das Richtige. Viel wichtiger ist aber auch noch, dass die Kompetenzen festgeschrieben werden. Und da sind wir ganz viel übrigens auch beim digitalen Bereich, wo wir gar nicht so richtig festgeschrieben haben. In Niedersachsen wird gesagt, digitale Bildung ist Querschnittsaufgabe in jedem Unterrichtsfach. Da sagt jeder Lehrer, sag mal, spinnt ihr, was und wann und wie soll ich es überhaupt noch in meinen vollen Lehrplan unterbringen? Andere verwechseln Informatik mit digitaler Bildung. Wiederum bei anderen Bundesländern wird diskutiert, machen wir Medienkunde als Fach. Dann kommen die Nächsten und sagen, wir brauchen aber Achtsamkeit und Glück und finanzielle Bildung als Unterrichtsfach. Das heißt, die digitale Strategie ist so wichtig, dass wir wirklich definieren müssen, welche Kompetenzen brauchen wir. Die müssen dauerhaft angepasst werden, insbesondere wenn wir in Sicht auf KI blicken. Und wir müssen tatsächlich hier festlegen, wann und wer soll das tun. Das heißt, es reicht auch nicht mehr ein Unterrichtsfach, sondern wir bräuchten einen ganzen Tag in der Woche ab Klasse 1, wo sogenanntes Digital Literacy Training unterrichtet wird. Heißt wirklich Hard- und Softwarekunde. Heißt Datenschutz natürlich, Plattformlogik. Das heißt auch, ja, ich muss ein Word-Dokument mal formatieren können und eine Mail sauber schreiben können. Aber es heißt auch digitale Ethik. Wie gehe ich im digitalen Raum miteinander um? Und das kann ich doch nicht in 45 Minuten ab Klasse 8 oder 9 reinbringen. Und dann brauche ich auch Expertinnen und Experten, die von außen in die Schule kommen.
Da gibt es ja eine Menge Initiativen, also digitale Kompetenz als Schulfach, Gesundheit als Schulfach, Ernährung als Schulfach. Ja. Also auch das wird alles schwer in einen Lehrplan reinzubringen sein. SWR1 Leute von der Grafenberg-Schule heute in Schorndorf und volles Haus ist hier. Bin ganz begeistert, dass so viele gekommen sind bei der Hitze und Silke Müller ist auch da, Bildungsexpertin, die nicht weniger fordert als eine Revolution im Bildungssystem. Die wollen wir gleich oder sind schon dabei, das Ganze mit Leben zu füllen. Vorher gibt es aber erstmal noch einen riesigen, dicken Applaus für Sie selbst, dass Sie es heute hier bei der Hitze hergeschafft haben und natürlich für Silke Müller, dass auch sie heute gekommen ist. Das war okay, das üben wir gleich nochmal. So, wir haben eine Frage aus dem Publikum. Wer hat das Mikrofon?
Also ich bin's wieder.
Tobias.
Jetzt kriegst du,
du kriegst den Fächer, jawohl. Du bist der Türöffner.
Ich hatte ja vorher schon das mit den Gemeinschaftsschulen angesprochen, weil mich einfach das Thema brennend interessiert, weil ich auch viele Lehrer auch in meinem Umkreis einfach habe und mit denen da auch schon drüber gesprochen habe. Und die haben einfach gemeint, dass quasi sie eine Überforderung auch gegenüber der Lehrer sehen, eben gerade das Thema Gemeinschaftsschulen. Der Lehrer ist ja im Endeffekt dafür zuständig, dass alle Bereiche eben abgedeckt werden und kann das dann eben vielleicht auch nicht immer ganz so gut in den Fällen dann quasi ausführen. Wie sehen Sie das? Also sehen Sie da auch eine Überforderung?
Grundsätzlich sieht man ja die Überforderung übrigens an ganz, ganz vielen Schulformen, nicht nur an der Gemeinschaftsschule, dadurch, dass immer mehr auf die Schulen abgelagert oder aufgelagert wird. Ich mache mal ein ganz konkretes Beispiel von heute. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Wir hatten in unserem Land eine Expertenkommission Leben und Kinder und Jugendliche in der digitalen Welt, Schutz in der digitalen Welt. Man hat sie immer so die Prien'sche Expertenkommission von Frau Prien genannt. Die haben heute Handlungsempfehlungen veröffentlicht, wie denn ein guter Umgang in der digitalen Welt, Stichwort Handynutzung, Social-Media-Verbot, Stichwort KI aussehen sollte. Und ein Punkt bei dieser Handlungsempfehlung ist, Schule muss, Medienkompetenz aufbauen, KI-Richtlinien unterrichten, digitale Ethik beibringen, offen sein für Gespräche mit den Schülerinnen und Schülern. Wenn ich das als Lehrkraft, die vor einer Klasse stünde und eine herausfordernde Klasse hat und du weißt oder ihr wisst selber, wie herausfordernde Klassen sein können, so wenn man in der 5., 6., 7. Klasse ist, wisst auch ihr noch, wie das so war. Jetzt hat man da 28 Schülerinnen und Schüler, kleine Fraggles rumspringen, die alle ihre unterschiedlichen Probleme haben oder Herausforderungen haben und man möchte jedem gerecht werden. Allein das ist schon schwierig im sozialen Bereich, im psychischen Bereich, im pädagogischen Bereich. Jetzt habe ich viel zu volle Unterrichtspläne, wo man sagt, was lernt ihr denn eigentlich noch, von dem ihr wirklich im Leben nichts mehr braucht und mir auch keiner mehr beantworten kann, warum es trotzdem wichtig ist. Es sind Dinge, die können einfach weg. So. Es gibt Dinge, die sind tot. Hausaufgaben aus meiner Sicht irgendwie. Die braucht man jetzt in der Form auch nicht mehr. Und da gehen wir nicht ran. Das heißt, wir streichen nicht radikal, sondern wir packen immer oben drauf. Und wenn ich jetzt an einer Schulform unterrichte, die besondere Herausforderungen hat, sei es die Gemeinschaftsschule oder ich war gestern in Niedersachsen an der Friedensschule in Osnabrück, die zum Beispiel Klassenverbände aufgelöst hat, nur noch in Lernbüros arbeitet, wo Lehrkräfte Coaches sind und so weiter, die trotzdem zu diesen Zielen am Ende, die staatlich vorgegeben sind, kommen müssen, da ist die Überforderung riesig. Und genau daran liegt es, dass Schule sowieso schon nicht mehr atmen kann. Und genau diese Schulformen, die eigentlich einen super Ansatz haben, leiden natürlich am meisten darunter. Und deswegen kann ich die Überlastung total verstehen. Er kriegt den Fächer,
ja, ja. Der Fächer gehört dir, Tobias. Herzlichen Glückwunsch. Applaus für Tobias. Ja, und für den Mut, hier die Frage zu stellen. Dazu mal zwei Nachfragen und zwar zum einen die Kommission heute, die Digitalkommission, die haben es ja nicht so richtig vermocht oder wollten sich nicht wirklich festlegen auf Altersgrenzen. Das ist mir heute aufgefallen, als die Schlagzeile kam. Ist das nachvollziehbar oder brauchen wir da wirklich einen klaren Cut? Also sind Sie da wirklich auch für solche Dinge wie Handyverbot an Schulen, Social-Media-Verbot für Jugendliche unter 16 Jahren?
Fangen wir mal bei der Kommission an. Ja, das Raunen wird gleich lauter wahrscheinlich. Die Kommission hat 56 Handlungsempfehlungen gegeben. Unter anderem steht schon drin, dass man sagt, okay, entweder vielleicht ein gestaffeltes Eintrittsalter für Social Media nicht unter 13, also da wird die Zahl 13 genannt. Es wird dann eine Staffelung auch bis 17 und so weiter gegeben. Es wird als Alternative gesagt oder anwendungsbezogene Altersgrenzen. Ja, aber das klappt ja sowieso nicht. Also, ne, wenn jetzt, das habe ich ja jetzt schon, dass die verschiedenen Anwendungen unterschiedliche Altersgrenzen haben. Für mich, um auf die Frage zu kommen, wie ich dazu stehe, ich fange mal an mit dem Social Media Verbot. Und ich glaube, jeder hier im Raum und jeder, der uns zuhört, ist sich einig, dass ein Verbot nicht die Probleme regeln wird. Also dieses Verbot hilft nicht dabei, wirklich zu schützen. Das ist meine klare Aussage. Trotzdem bin ich für ein Verbot. Und zwar aus einem völlig anderen Grund. Unsere Gesellschaft ist mit Richtlinien, mit Verboten, mit übrigens auch Geboten und so weiter organisiert. Und zwar in jedem einzelnen Lebensbereich. Beispielsweise Verkehrsrecht. Irgendjemand sagt mir, ich darf auf der Landstraße nur 100 fahren. Ja, ich fahre vielleicht auch mal 120, aber ich fahre nicht 180. Es gibt ein Verbot, dass ich Menschen nicht betrügen darf. Trotzdem betrügen sich Menschen und haben dann ein Strafrecht vielleicht dahinter und so weiter. So könnten wir das in jedem Lebensbereich weitermachen. Und das dient dem sozialen und friedlichen Miteinander, dass unsere Gesellschaft organisiert ist. Ansonsten sind wir im Anarchismus, wenn wir keine Regeln haben. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, hätten wir eine Richtlinie, die sagt, Kinder mindestens, bleiben wir mal bei der 13 oder unter 12 oder 14, ich will mich gar nicht auf diese Zahl jetzt festlegen. Aber ich glaube, jeder ist sich auch einig, dass wenn 8- oder 9-jährige Kinder bei TikTok und Co. unreguliert unterwegs sind, dass das ganz schön schief gehen kann. Und keiner von euch hier im Raum würde sagen, jo, gib dem mal das Handy und gib den unbeschränkte Bildschirmzeit, Mann zu. Das heißt, wenn wir aussprechen würden, kein Social Media vor 13, weil es einfach gefährdend ist, dann bin ich davon überzeugt, dass sich viele Menschen danach orientieren und richten, auch zu Hause, als normative Orientierung, nicht als Löser von allen Problemen und dann ist gut. Wenn wir für das Handyverbot sprechen, ich habe eine ganz digitale Schule geleitet. Die Kinder haben alle Tablets gehabt. Wir haben die wahnsinnig gut administriert. Wir haben eine große Vielfalt an Unterrichtsmethodik reingebracht. Das seit 2012 übrigens schon mit Tablets. Und gleichzeitig habe ich immer gesagt, ey, das ist meine Hoheitsaufgabe. Hier rennt keiner mit dem Handy über den Schulhof, weil ich möchte, dass man da miteinander redet, weil ich möchte, dass man sich auf Augenhöhe streitet, Zeit verbringt, Langeweile aushält. Da ist Schule manchmal der einzige Ort, wo man diese analogen Momente noch hat. Übrigens auch für uns Erwachsenen ist es manchmal der einzige Ort, wo es so sein könnte. Deswegen gab es nie auch nur Zonen, wo man das Handy nutzen konnte. Auch nicht für die Abschlussschülerinnen und Abschlussschüler. Das ist mir total wichtig. Ja. Und so könnte man eben weitergehen in all diesen Bereichen. Und das geht mir nicht weit genug, weil vielleicht darf ich mir den Satz noch erlauben. Ich habe mich über diese neuen Erkenntnisse, von heute, also von der Expertenkommission, nicht gewundert. Ich habe das ja nur eine Zusammenfassung des, was auf dem Tisch liegt, schon lange. Aber es ist nicht beantwortet, wer, wann, wie und womit.
Ja. Ich wollte eigentlich über Skandinavien reden, weil wir uns ja immer an den Skandinavien orientieren. Ja. Dann kamen die Schweden, haben gesagt, wir müssen unbedingt digitale Endgeräte an Schulen haben. Das bringt bessere Ergebnisse. Dann gab es Studien, die Ergebnisse waren nicht besser. Jetzt hat man das alles wieder abgeräumt. Hat das bei Ihnen irgendwie Gedanken ausgelöst? Vielleicht eine mittellange
Also ich habe mich gewundert, dass Skandinavien auch so darauf gesetzt hat, schon in der Grundschule Tablets zu verteilen und alles auf digital umzustellen. Da war ich nie dafür. Wir haben bei uns an der Schule immer erst ab Klasse 7 angefangen. Wir gesagt haben, in 5 und 6 kriegen die manchmal vielleicht Leihgeräte, aber soziales Lernen steht im Vordergrund. Und in der Grundschule verwahre ich mich dagegen, da dürfen eigentlich technische Geräte in der Form, dass jeder ein eigenes Gerät hat, noch nicht vorhanden sein. Trotzdem braucht es natürlich digitale Grundbildung und trotzdem kann ein Kind ruhig mal ein administriertes Gerät in die Hand bekommen unter der Kontrolle der Lehrkraft. Jetzt hat Skandinavien diesen Weg radikal eingeführt und dann, und das finde ich ja so wunderbar, sich Daten genommen, sich das angeschaut, was bringt es und daraus Schlüsse gezogen. Das heißt nicht, dass die Schulen komplett zurückkehren, das darf man nicht falsch verstehen, zu Papier und Stift und sagen, um Gottes Willen digitale Geräte, sondern sie setzen ihre Strategie ganz anders um. Das heißt, sie machen eine Kehrtwende. Das ist, Schweden hat irgendwann übrigens mal den Verkehr über Nacht umgestellt, auf den Knopf gedrückt und hat gesagt, ab heute fahren wir auf der anderen Straßenseite. Und ähnlich machen sie es die haben halt Erkenntnisse zu sagen, so geht's nicht, das war zu schnell, das war zu viel. Wir haben gelernt und wir wissen, wo wir den Fokus setzen müssen. Und das halte ich für sinnvoll.
SWR1-Leute mit Silke Müller und wir haben gerade das Thema, wie kann man die Bildung in Deutschland neu strukturieren? Da muss man dicke Bretter bohren. Ich würde aber gerne über Hausaufgaben sprechen. Das war nämlich vorhin kurz mal, haben Sie es angerissen, Thema. Auch da gab es, es gab jetzt die Jugendmedienstudie des Medienpädagogischen Forschungsverbundes Südwest und die zeigt, dass die Schüler ohnehin künstliche Intelligenz für die Hausaufgaben nutzen und deshalb Hausaufgaben im Grunde in ihrem pädagogischen Effekt so gut wie wertlos geworden sind. Das ist was, was Sie, glaube ich, schon lange sagen. Warum halten wir trotzdem so hartnäckig daran fest? Also NRW zum Beispiel, Nordrhein-Westfalen, hat einen Hausaufgabenerlass, der ist ganz aktuell. 30 Minuten für Erstklässler, Hausaufgaben am Tag, in der 5. Klasse eine Stunde und in Klasse 10 75 Minuten.
Und dem gegenüber steht ja eigentlich ein neuer Ganztagsschulerlass, dass man sagt, okay, aber die Kinder sollen eigentlich länger in der Schule sein. Also, wenn Sie fragen, was hat das mit den Hausaufgaben auf sich? Ich suche ganz oft nach Antworten, warum wir daran so festhalten. Ja, wir waren alle Schülerinnen und Schüler und Hausaufgaben sind irgendwie so selbstverständlich und gehören zur Schule dazu. Ich war noch nie ein Fan von großen Hausaufgaben. Wir haben das auch an meiner Schule sehr oft diskutiert, weil ich der felsenfesten Überzeugung bin, wenn man Hausaufgaben so versteht, dass man beispielsweise in Mathe ein neues Phänomen erarbeitet oder eine neue Grundrechenart und die versteht man nicht, dann hilft es mir auch nicht, dass ich zu Hause das Päckchen von Seite 62 Nummer A bis D nochmal machen muss, wenn ich es immer noch nicht verstanden habe. Ich habe nichts dagegen, dass man sich mit Thematiken auseinandersetzt, dass man forschend unterwegs ist, dass man sich interessensgeleitet für Dinge interessiert. Das ist wirklich intrinsisches Lernen, was ich habe. Dagegen habe ich überhaupt nichts. Aber die Hausaufgaben, die ich eben benannt habe, die leider noch vielfach so gegeben werden, die habe ich schon früher gehasst und ernsthaft, ich habe meine Hausaufgaben im Bus gemacht. Ich habe sie abgeschrieben, aber ich habe sie zumindest so abgeschrieben, dass sie irgendwie noch so wirkten, als hätte ich es selber gemacht und so. In Zeiten von KI, und Sie haben es gerade angesprochen, 91% sind es übrigens der 12- bis 19-Jährigen, die KI nutzen und davon über die Hälfte für, oder über 70% sogar, für Hausaufgaben, ja, mehr brauche ich nicht sagen. Hätte mir jemand sowas wie ChatGPT und Co. gegeben, wo ich die Hausaufgaben hätte reinmachen können und dann hätte ich nichts mehr machen brauchen. Ich hätte es gemacht und ich hätte genau gewusst, bei welcher Lehrkraft ich das hätte abgeben können und jetzt nicht gecheckt. Und ich hätte auch gewusst, das sind nach wie vor die meisten, die das vielleicht nicht gecheckt hätten. Ja. Und wenn man sich das dann kurz weiter überlegt, warum halten wir so stoisch fest, wenn sie doch tot sind? Das heißt, ich reanimiere gerade ein Konzept, was nicht mehr funktioniert. Und das muss auch die Anerkenntnis sein, dass künstliche Intelligenz nicht mehr weggeht und die wird nicht nur bildungstechnisch, sondern gesellschaftlich weiterhin alles verändern. Wir haben heute die schlechteste Version einer KI, eines KI-Tools, was wir vielleicht in einer Woche, in einem Monat oder in einem Jahr haben werden. Und ja, wir leiden da alle drunter, weil das eine Blackbox ist, weil wir nicht wissen, was da auf uns zukommt. Klar ist, wir können so nicht weitermachen.
Ja, die KI kommt und man kann die Zeit nicht zurückdrehen. Frage an Herrn Bay und an die Grafenbergschule Schorndorf. Wie wird das hier mit den Hausaufgaben gehandhabt?
Naja, jeder Kollege ist
da.
So,
ich gucke hier in halb schmunzelnde, halb nachdenkliche Gesichter in den ersten Reihen.
Das sind meine Schüler sogar, die ich teilweise sogar selber unterrichte. Und wir hatten das Thema tatsächlich auch im Unterricht. Und es ist so, wie Frau Müller das beschreibt. Und wir müssen uns dieser Thematik stellen. Und es gilt, andere Formate zu finden, andere Herausforderungen für die jungen Leute auch zu identifizieren und den Umgang insbesondere damit in den Vordergrund zu rücken. Und ich glaube, das ist der springende Punkt. Die sind uns, mir, sage ich jetzt einfach mal, auch meilenweit voraus. Das würde ich einfach mal so proklamieren. Die wissen viel besser, wie das funktioniert, weil die viel intensiver sich mit dieser Materie auseinandersetzen. Und sie sagen es, ich weiß genau, bei welchem Lehrer, bei welcher Lehrerin ich dieses Tool einsetzen kann und es wird nicht bemerkt. Und deshalb müssen wir uns andere Formate überlegen.
Naja, wir haben ja auch Ministerpräsidenten, die ihre Reden inzwischen mit KI schreiben, dafür aber dann zurückrudern müssen. Also warum sollen das Schülerinnen und Schüler nicht auch machen?
Aber wenn junge Leute diese Diskussion verfolgen, um da mal kurz abzubiegen, ja. Die müssen doch den Kopf schütteln und sagen, jetzt ist KI da und jetzt, ja, das ist möglicherweise eine generierte Rede. Im besten Fall steht der aber hinter dem, was er da gesagt hat, weil er hat diese Rede ja gehalten. Und wenn wir dann das auch noch so sehr verteufeln und von geliehenen Autoritäten, geliehener Authentizität und so weiter sprechen, finde ich das total schwierig. Ja, es sind meine Worte, die ich gerne spreche und ich schreibe meine Sachen selber. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht die Tür wieder zumachen und sagen, KI ist nur doof und KI ist nur gefährlich. Und deswegen diesen Punkt vielleicht noch. Ja. Wenn wir über Anwendungskompetenzen sprechen, heißt das nicht, dass ich ChatGPT benutzen kann und weiß, wie es funktioniert. Das heißt, ich brauche einen guten Prompt. Ich muss wissen, shit in, shit out. Also wenn ich Blödsinn reingebe, kommt auch Blödsinn raus. Ich muss wissen, wo ist vielleicht die Anwendung ethische Hinterfragen sinnvoll und wo ist der menschlich-rationale Verstand viel wichtiger? Wo muss ich prüfen, ob das, was die KI mir erzählt hat, nicht totaler Bullshit ist oder manipulativ sozusagen sogar schon, weil die KI möglicherweise manipulativ abdriftet. Mhm. Das heißt, ich muss ja gerade mich mit KI im Bildungskontext auseinandersetzen, um hinter die Kulisse zu gucken, um dann zu sagen, ey, ich beherrsche dieses Werkzeug. Ich mit meiner Superkraft Mensch beherrsche das und ich bestimme, wann KI eingesetzt wird und wann nicht und ob es ein guter Text ist oder nicht. Und dann stehe ich hinter dem und kann sagen, ja, mein Gott, ich war halt noch nie gut im Formulieren. Ist doch prima, wenn mir jetzt jemand hilft.
Was für KI gilt, gilt ja auch für Wissenschaft. Also
meine Tabelle. Früher waren es übrigens bei Schulleitern die Sekretärinnen, die die Briefe geschrieben haben und der Schulleiter hat seinen Namen drunter geschrieben. Ne? Und das, also das war die SI, die Sekretärinnenintelligenz. Ja. Also es ist im Grunde genommen nichts anderes dann.
Ja, Applaus ist erlaubt. Ja, ich glaube, mir ging es da eigentlich mehr um eine Kennzeichnung. Also, dass man vielleicht unter die Hausaufgaben dann schreibt, diese Hausaufgaben wurden mit KI erstellt.
Vielleicht sollten wir dann eher fragen, welche Prompts hast du genutzt, um diese Aufgabe zu lösen?
Ja, letzte Runde SWR1 Leute an der Grafenbergschule in Schorndorf mit Bildungsexpertin Silke Müller. Nicht nur Bildungsexpertin, sondern auch Digitalbotschafterin des Landes Niedersachsen und Bestsellerautorin, die sich verschrieben hat im Grunde eines Neudenkens unseres Bildungssystems. Dickes Brett, das man da bohren müsste. Und ein ganz wichtiger Punkt von dem, was Sie immer wieder ansprechen, auch in Ihren Büchern, ist nämlich das Verhältnis zwischen Schülerinnen, Schülern, Lehrerinnen und Lehrern. Da kommt jetzt uns das deutsche Schulbarometer gerade richtig. Der Robert-Bosch-Stiftung ist gerade veröffentlicht worden. Und da wurden Lehrer nach der größten Herausforderung in ihrem Arbeitsalltag gefragt. Und das Ergebnis war, 46% haben geantwortet, es ist das Verhalten der Schüler. Ich gucke in schmunzelnde und nachdenkliche Gesichter hier bei den Schülerinnen und Schülern. Was kann dahinter stecken? Was ist das?
Ich versuche das mal
ins Positive. Ist das der Generationenkonflikt?
Nee, ich versuche das mal ins Positive zu kehren, weil diese Aussage wirklich ein bisschen schwierig ist. Ich glaube, sie ist aber anders gemeint. Wenn wir über Verhalten der Schülerinnen und Schüler sprechen, dann merken wir, ich habe eben die andere Zahl genannt, mit dass ein Viertel aller Schülerinnen und Schüler Auffälligkeiten im Unterricht zeigt. Dann sehen wir einfach, dass wir sehr individuelle Kinder vor uns sitzen haben, sehr individuelle Jugendliche vor uns sitzen haben mit unterschiedlichen Herausforderungen. Und nein, das Verhalten, dass man noch gerade am Tisch sitzt, übrigens 6 Stunden auf einem Stuhl, nein, das ist nicht mehr so. Und das muss auch nicht mehr so sein, weil wir sind 2026 und nicht nur das Bildungssystem muss sich ändern, sondern auch Gesellschaft ändert sich. Und gleichzeitig kann ich diese Aussage insofern dann verstehen, weil man sagen muss, das Verhalten der Schülerinnen und Schüler ist ja nicht per se negativ gemeint, sondern ist die Frage, wie geht man tatsächlich mit diesen unterschiedlichen Ansprüchen um? Und wenn ich für dieses pädagogisch-soziale Arbeiten überhaupt gar keine Zeit habe, wenn ich von Unterricht zu Unterricht hetzen muss, wenn ich gucken muss, dass ich meine Lerneinheit fertig bekomme, damit ich dann die Klassenarbeit schreiben kann, damit ich in den Abschluss gehen kann, dann ist das logisch, dass das nicht funktioniert und das stresst. Und es sind übrigens dann nicht nur das Verhalten der Schülerinnen und Schüler, sondern auch das Verhalten von Eltern zum Teil. Und das mag an der BBS vielleicht schon abgeschwächter sein, aber mit Sicherheit auch noch so, aber alleine aus meinem Berufsalltag, was ich erlebt habe und für Anrufe bekommen habe, wo Eltern per se in die Rechtfertigungsrolle der Kinder gehen, anstatt die Kinder mal selber ihre Probleme regeln zu lassen und anstatt mal zu akzeptieren, dass ein Kind in der Pubertät ist und eben nicht immer alles gerade ausläuft, das ist echt anstrengend und das stresst.
Also gleiche Studie, Ergebnis, 1/4 der Lehrkräfte fühlen sich emotional erschöpft, 1/3 denken darüber nach, den Beruf zu wechseln. Das hat mich jetzt nicht so weggehauen. Da muss ich sagen, können Sie wahrscheinlich bei Pflegekräften, Ärztinnen, Ärzten oder SWR-Mitarbeitenden die gleiche Umfrage machen, kommen wahrscheinlich ähnliche Ergebnisse raus. Also liegt es vielleicht daran, dass die Lebensrealitäten jetzt auch durch die künstliche Intelligenz, durch die sozialen Medien von Schülerinnen und Schülern und das, was den Schülern vermittelt wird, inzwischen an einem System, Schule, das ja schon etwas älter ist, dass die weit auseinandergehen?
Natürlich, aber ich glaube, das ist nicht nur die Lebensrealität der Jugendlichen und von uns Erwachsenen. Ich möchte mal ein privates Beispiel machen. Mein Mann war in einem Kurzurlaub mit Freunden und kommt nach Hause und sagt, du, der und der Freund, der war nur am Doomscrollen. Der hatte permanent das Handy an der Hand und der Mann ist auch 40. Das heißt, das habe ich noch nie erlebt, dass jemand wirklich nur am Handy sitzt. Und wenn Sie das so nennen, das ist die Lebensrealität Social Media mit allen manipulativen, sowohl positiv beeinflussenden als wirklich manipulativen Einflüssen, allen Möglichkeiten. Ich hätte mit jedem Mathe-Influencer wahrscheinlich besser Mathe gelernt als in der eigenen Schule. Diesem überbordenden Informationsfluss, den ich habe, wo ich immer entscheiden muss, ist es richtig, ist es gut, ist es gefaked. Dass man gar nicht mehr weiß, darf ich jetzt gar kein Handy mehr nutzen, wann ist es in Ordnung, wann nicht, wie soll ich mit KI umgehen. Wir haben übrigens nur knapp über 50% der mittelständischen Firmen in Deutschland, die mittlerweile mit KI arbeiten, während Jugendliche schon voraus sind. Das heißt, es bricht alles auseinander, weil wir keine Orientierung mehr haben. Und natürlich spiegelt sich jetzt in der Schule wieder. Und gerade deswegen, und das ist ja der entscheidende Punkt, bräuchten wir so viel mehr Zeit für Beziehungsarbeit, um zuzuhören, um menschliche Gespräche zu führen, um zu sagen, weißt du was, ich nehme mir heute mal die Stunde Zeit nur für euch und wir reden mal über das, was euch belastet und auch das, was ihr an uns Erwachsenen und der Gesellschaft mega ätzend findet. Wenn wir es nicht schaffen, endlich ein Verständnis entgegenzubringen und zu hören, hier sitzen so viele junge Menschen, die wahrscheinlich so viel zu sagen hätten und mit uns wirklich hart ins Gericht gehen würden und sie hätten an so vielen Stellen recht, um dann den Generationenvertrag neu aufleben zu lassen und zu sagen, lass mal wieder gemeinsam Zukunft planen. Das findet doch in Schule statt. Und da vereint sich alles. Deswegen ist die Schulpflicht wichtig, deswegen ist Beziehungsarbeit wichtig und deswegen ist es wichtig, Ruhe zu haben und nicht alle 4-5 Jahre in ein anderes Fahrwasser geschmissen zu werden.
Ich könnte mir vorstellen, das findet an Schulen statt, nur vielleicht nicht strukturiert genug.
Natürlich, man versucht sich seine Wege zu finden, aber es ist genau, was Sie sagen. Warum ist Beziehungsarbeit nicht in der Form verankert, dass das das Allerwichtigste ist? Wir müssen umdenken und sagen, ja, Wissensvermittlung, welches, durch wen? Kann KI übrigens mit Hilfe von Daten sogar helfen, dass ich speziellere Lernangebote für Schülerinnen und Schüler gemäß ihrer Stärken und Schwächen mache? Kann das nicht sogar zeitsparend und effektiver sein? Das heißt, diese Antworten müssen auf Fragen gegeben werden, die wir noch nicht mal stellen. Und das macht es ja so kompliziert. Und das macht das Brett nicht nur dick, sondern ich bin ja nicht naiv. Ich weiß schon, dass mein Bohrer ziemlich oft abbrechen wird und ich immer noch nicht am Ende des Bohrens bin und wir alle nicht. Aber es bringt auch nichts, immer die Klappe zu halten. Ich glaube, man muss es einfach sehr klar benennen, dass wir hier in einer Bildungskatastrophe sind, aber auch in einer gesellschaftlichen Beziehungskatastrophe. Und da müssen wir dringend raus.
Ja, den Applaus hat sie sich verdient. Bitteschön. Ich glaube, Frau Müller, wir könnten jetzt noch stundenlang weiterreden über die Bildungskommission, die Sie im Sinn haben, Expertenkommission, die wirklich das Bildungssystem nochmal neu strukturiert. Ich hoffe, wir haben die Gelegenheit.
Kann man nachlesen.
Ja, für den Moment, genau. Es gibt ja auch noch Ihre Bücher, kann man nachlesen. Da stehen Ihre Ideen und Gedanken drin. Und vielleicht werden wir Sie ja an der Stelle auch nochmal sehen. Letzte Frage. Wenn das Schulsystem sich tatsächlich nach Ihren Vorstellungen positiv verändert, könnten Sie sich auch wieder vorstellen, so wie der Herr Bay, auch wieder eine Schule zu leiten?
Mein erstes Buch beginnt mit dem Satz, ich fahre jeden Morgen an den schönsten Ort der Welt, ich fahre an eine Schule. Und damit ist, glaube ich, alles gesagt, selbstverständlich.
Danke, Silke Müller. Vielen Dank in SWR1, Leute.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.
Wir nehmen uns die Zeit.